Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Das Kernwasserwunderland, das ist eines der sonderbarsten Ergebnisse des Atomkraftwerksbaus in der Bundesrepublik. Das Kernwasserwunderland ist ein Familienfreizeitpark, steht auf dem Gelände des schnellen Brüters Kalka. Dieses Kraftwerk ist nie in Betrieb gegangen. Im neuen Roman von Christoph Peters spielt dieser schnelle Brüter eine zentrale Rolle. Dorfroman heißt das Buch und der Autor ist jetzt hier bei uns. Guten Tag, Herr Peters.
Guten Morgen.
Wenn Sie uns erstmal ganz kurz in das Kernwasserwunderland einführen. Was für Wunder gibt es denn da zu bestaunen in diesem früheren Atomkraftwerk?
Also das ist ein sehr sonderbarer Freizeitpark, der von einem Holländer eingerichtet worden ist, der nach der Abwicklung des Atomkraftwerks das ganze Gelände gekauft hat. Und der hat da alte Karussells und Züge und aber auch Spielcasinos und alles Mögliche. Das Spektakulärste ist, glaube ich, so ein Kettenkarussell, was aus dem Kühlturm in der Mitte hochfährt in fast 60 Metern Höhe und dann drehen sich die Leute schreiend und kreischend über dem Rand des Kühlturms in der Luft und das ist so die Hauptattraktion. Aber es finden auch irgendwie so Ballermann-artige Partys statt am Wochenende und es geht ganz wild zu.
Wie äußerst sonderbar auf dem Gelände eines schnellen Brüters. Herr Peters, Sie haben eine ganze Reihe von Romanen geschrieben, die vom Zusammentreffen von deutscher und japanischer Kultur erzählen. Mitsukos Restaurant ist zum Beispiel sehr bekannt geworden. Ihr letztes Buch vor diesem Dorfroman hieß Das Jahr der Katze, spielt in einer gefährlichen japanischen Unterwelt. Warum sind Sie denn jetzt vom Deutsch-Japanischen zurückgekommen zu Ihrem Heimatdorf am Niederrhein?
Also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ich habe ja neben dem Japanischen auch noch viel mich mit dem Islamischen Orient beschäftigt und das sind so die drei Regionen eigentlich, in denen ich mich literarisch und menschlich am meisten bewege. Als ich Stadt, Land, Fluss geschrieben habe, wo es auch schon mal um mein Heimatdorf ging vor 20 Jahren, stand natürlich dieser schnelle Brüter auch schon da, aber damals haben mich mehr so die soziologischen Dinge, den Niedergang des bäuerlichen Lebens und so im Zentrum interessiert. Und ich habe damals aber schon gedacht, irgendwie muss ich nochmal dieses Atomkraftwerk da einbauen. Inzwischen bin ich etwas sicherer, was Recherche anlangt und Strukturen und habe mehr und mehr so im Nachdenken der letzten 14, 15 Jahre gemerkt, dass dieser schnelle Brüter für mich doch als Kind und Jugendlicher die absolut prägende Gestalt irgendwie in meinem Leben war. Vor allen Dingen dadurch, dass mein Vater in den 70er Jahren auf Seiten des Kirchenvorstands massiv für den Bau dieses Atomkraftwerks gekämpft hat und auch da in den kirchenpolitischen Intrigen nicht immer ganz einwandfrei mitgemischt hat. Und gleichzeitig war es so der Dreh- und Angelpunkt für meine eigene pubertäre Rebellion, weil ich dann mit 14 mehr und mehr zum Umweltaktivisten wurde und plötzlich überhaupt nicht mehr verstand, wie meine Eltern für so ein Atomkraftwerk sein konnten.
Das fand ich, was Sie gerade ansprechen mit der Kirche, das fand ich einen der hochinteressanten Punkte in Ihrem Roman, weil mir das überhaupt nicht klar war, welche Rolle die katholische Kirche damals gespielt hat bei den Auseinandersetzungen um dieses Kraftwerk. Ich weiß nicht, können Sie uns das kurz skizzieren, warum die Kirche da überhaupt mit im Spiel war?
Also die Kirche am Niederrhein war in den 70er Jahren natürlich noch übermächtig. Ich nehme an, 90-95% der Leute waren katholisch und die Zahl der CDU-Wähler näherte sich auch ähnlichen Werten, insbesondere im bäuerlichen Bereich. Und die Kirche war gleichzeitig einer der größten Landbesitzer in der Gegend. Und als beschlossen wurde, dass dieses Atomkraftwerk in Kalka gebaut werden sollte, mussten eben auch größere Teile dieses Kirchenlands in dem Dorf Hönnepel, wo der schnelle Brüter eigentlich steht, an die Betreibergesellschaft verkauft werden. Nun waren im Kirchenvorstand, der das Verwaltungsratsgremium für die Ländereien der lokalen Gemeinden ist, die meisten Großbauern dagegen, dass dieses Atomkraftwerk gebaut werden sollte und haben also den ganzen Anträgen immer eine Absage erteilt, sodass schließlich und endlich der Bischof von Münster nach diversen Diskussionen beschlossen hat, diesen Kirchenvorstand abzusetzen und einen neuen wählen zu lassen mit einer Liste, wo dann eben Leute drauf sein sollten, die das unterstützen, das Vorhaben. Und mein Vater war eben auf dieser Liste und hat auch diese Wahl mit organisiert und im Endeffekt dann auch den Beschluss mitgetragen, dass jetzt eben das Kirchenland verkauft wird. Und gleichzeitig hat aber dieser ganze Prozess in diesem urkatholischen Dorf zu sowas wie einer 400 Jahre verspäteten Reformation geführt, weil auf einmal Leute, die dann doch jetzt schon seit dem Krieg 40 Jahre demokratische, republikanische Prozesse hinter sich hatten, plötzlich nicht mehr sahen, dass der Bischof und seine Leute da einfach sang- und klanglos entscheiden können, dass ein Kirchenvorstand abgesetzt wird, der ordnungsgemäß gewählt worden ist. Und das hat tatsächlich zu schweren, dann auch religiösen Verwerfungen geführt, weil die Leute plötzlich natürlich gesehen haben, die Aufgabe der Kirche ist nicht, den Staat zu unterstützen, sondern Leib und Leben und Gesundheit der Menschen zu sichern.
Das ist sehr interessant geschildert in diesem Roman. Also es ist ein Roman, aber offenbar sehr nah dran an Ihren eigenen Erfahrungen, die Sie da gemacht haben. Und was ich auch sehr interessant fand, war die Gewaltbereitschaft der Leute, die da beteiligt sind. Dann vor allem, wenn es um die Proteste gegen den schnellen Brüter geht. Also sowohl bei den Atomkraftgegnern, die auch über gewaltsame Maßnahmen untereinander diskutieren, sich dann aber in der Mehrheit für einen friedlichen Protest entscheiden. Bei der Polizei, die mit unglaublicher Härte, Sie schildern eine beklemmende Szene, einknüppelt auf die Demonstranten, aber auch bei den Leuten im Dorf, die dann auch sagen, ja, denen gehört mal ordentlich eins drüber gezwirbelt, diesen Leuten, als sie sich daran erinnert haben, jetzt für diesen Roman, wie ist Ihnen das von heute aus vorgekommen?
Also mir ist zunächst mal aufgefallen, was mir gar nicht so klar war bei der ganzen Beschäftigung mit dieser Zeit zwischen 1970 und Anfang der 80er Jahre, wo natürlich auch die 68er-Bewegung und auch der daraus resultierende Linksterrorismus in die Gesellschaft reingegangen sind, dass eigentlich die Gesellschaft damals mindestens so sehr gespalten war, wie wir es heute immer beklagen, dass sie das ist, nämlich einerseits in einen sehr konservativen, religiös, je nach Gegend, katholisch oder evangelisch gebundenen Teil im Bereich der Landbevölkerung und eine revolutionäre, linksextremen Ideen nahestehende Jugendbewegung, die natürlich irgendwie zum Teil auch in den Universitäten ihre Paten und irgendwie sowas hatte. Und dieser Bruch war im Grunde eigentlich ähnlich wie heute so, dass die Leute nicht mehr miteinander geredet haben, sondern nur noch gedacht haben, die einen bringen das Land zum Untergang oder die anderen bringen das Land zum Untergang. Und natürlich war diese ganze Anti-Atom-Bewegung auch gekoppelt mit der Friedensbewegung, also mit der Bedrohung durch den nuklearen Holocaust. Die Demonstrationen gehen eigentlich ab Mitte der 70er Jahre kontinuierlich durch und es passiert aber nichts. Es wird ja alles weitergebaut und irgendwann ist die Frustrationstoleranz einfach überschritten und zusammen mit den Diskussionen, die natürlich in Post-68 überhaupt über das Recht, Gesellschaft gewalttätig oder gewaltsam umzustürzen, um des Besseren willen, das kommt ja alles dann damit zusammen und bezieht sich dann eben, dass man eben sagt, wenn es um Leib und Leben und Gesundheit des Landes und der Welt geht durch die Bedrohung der Atomkraft, dann ist Gewalt, wenn alles andere nichts hilft, letztlich doch ein rechtes Mittel.
Sie haben da gerade den Bogen ins Heute geschlagen. Es gibt so eine Stelle in Ihrem Roman, da dachte ich auch, das klingt eigentlich wie für heute geschrieben. Es gibt eine ganz wichtige Figur, Juliane, die ist eine Protagonistin der Protestbewegung dort gegen das Atomkraftwerk. Und die sagt einmal über die Chancen der ökologischen Bewegung, also damals, wir sind eigentlich in den 70er Jahren, wir kommen da nicht mehr raus. Wenn wir die Gesellschaft ökologisch umbauen, gehen erstmal 1000 Firmen pleite, die Leute verlieren ihre Arbeit und wählen irgendwelche Nazis. Sagt sie damals, aber klang mir so, als wenn Christoph Peters uns da was für heute mitgeben will.
Naja, ich meine, das war auch sowas, was mich dann trotz allem überrascht hat bei der Recherche, wie viele von diesen Themen, die uns heute bewegen, also Waldsterben, Insektensterben, Klimawandel, Anstieg des Meeresspiegels, Verwüstung von ganzen Gegenden, das war ja in meiner Kindheit und Jugend alles schon da. Ich habe irgendwie die Bücher, die ich damals gekauft habe, jetzt alle nochmal angeschaut, rettet den Wald, rettet die Vögel und so. Und eigentlich war uns auch damals schon bewusst, dass es wahrscheinlich auch damals schon fast zu spät ist, um irgendwas zu machen. Ich erinnere mich, dass ich mit 15 mit einem Klassenkameraden eine Wette um einen roten Kirschlolli geführt habe, dass in 50 Jahren die Erde nicht mehr bewohnbar sein würde. Davon war ich vor 35 Jahren schon fest überzeugt, dass das so sein würde. Und wenn ich so die Notizen aus meiner eigenen Jugend angucke, dann ist da eigentlich schon dieser totale Pessimismus angesichts der ökologischen Katastrophe, die da droht und eben auch angesichts der ökonomischen Folgen, die es hätte, wenn wir tatsächlich jetzt global anfangen würden, die Ökonomie ökologisch umzubauen. Und selbst wenn es bei uns jetzt vielleicht noch irgendwie ginge, in einem großen Teil der Welt, die beginnen ja erst Energie in dem Maße zu verbrauchen wie wir und mehrere Autos zu fahren und irgendwie eine Hightech ausgestattete Küche und Wohnzimmer und alles das zu haben. Also der Energiebedarf wird eher noch wachsen und das ökologisch umzubauen ist vermutlich sozial kaum durchzuhalten.
Also ein Roman, der in ein sehr interessantes Kapitel der bundesdeutschen Geschichte schaut und in unsere Gegenwart schaut, wie wir gehört haben von Christoph Peters. Sein Dorfroman ist im Luchterhand Verlag erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Peters.
Danke auch.